Das Thema dieser heutigen Morgenandacht, Philipper 4, Vers 1 bis 9. Also, meine lieben und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone besteht also in dem Herrn, ihr Lieben. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auf dich, mein treuer Geselle, stehen bei, die samt mir für das Evangelium gekämpft haben, mit Clemens und meinen anderen Gehilfen. Welcher Name steht in dem Buch des Lebens? Freut euch in dem Herrn alle Wege und einmal sein, freut euch. Euer Lindigkeit lässt Grund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorge es nicht, sondern in allen Dingen. Lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre euer Herzen und Sinne in Christus Jesu. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was feucht, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Welches ihr auch gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Es sind schon Jahre vergangen, da ging eine Patientin durch unser Haus, Mutter von vier kleinen Kindern, gläubige Ehe, rechtliches Ehepaar, alles in bester Ordnung, aber die Kleinen haben die Mutter einfach fertig gemacht. Das können vier Kleine, das bringen die fertig, ohne was Böses zu wollen. Sie kam in eine Versorgungskrise, kam auf die Henkelkrise. War vier Wochen bei uns, hat alles optimal genützt, fröhlich zog sie heim. Und dann kam ein Brief. Und dann schrieb sie, Herr Doktor, die Kinder haben gesagt, Woody, du bist anders geworden. Woody, du bist anders geworden. Das haben die Kinder der Woody gesagt. Ich schrieb ihr zurück. Sie hätten uns kein besseres, schöneres Honorar zukommen lassen können, als diesen Satz uns zu schreiben. Meine Lieben, die Mutter ist die Seele. Sie muss jedes Kind in seiner eigenen Persönlichkeit auffangen, muss es wieder ins Gleis bringen, muss es ihn wieder lieb und wert sein lassen, kindlich sein. Und dann muss sie abends den Mann noch auffangen und den anhören und noch mit dem auch noch einmal lieb sein. Wie soll sie das, wenn sie selber nicht mehr kann? Deshalb gibt uns Gott solche Stunden und Wochen der Begegnung in seinem Wort, in der Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern. Und nun die Frage, wie geht es bei uns weiter? Was werden die Lieben sagen, wenn wir heute ankommen? Du bist anders geworden, oder du bist genauso wie vorher. Hat sich gar nichts geändert. Der eine geht heim heute und weiß, daheim ist der Kaffeetisch gerichtet, Kuchen steht da und dann geht's los. Was war alles los? Wer war da? Was hat er alles gemacht? Was hat er? Ein frohes, beglückendes Reinkehren. Und der andere, hoffentlich geht's nicht gleich wieder los, wie es aufgehört hat, als ich fortging. Hoffentlich habe ich die Kraft, die Spannungen, die einfach in unserem Alltag sind, aufzufangen, ohne selber gleich wieder zu entgleisen.
als er das sagt kann.
Irgendwo schleicht das, der kümmert sich mit ihm. Und der Dritte kommt heim, geht die Wohnung hier auf, stellt seinen Koffer hin und dann steht niemand da, freut sich niemand, wartet niemand auf ihn. Dann steht er ganz allein da und dann merkt er, wie schön es war im Mombachtal, in der Großfamilie. Dann denkt er noch einmal zurück und freut sich, dass es solch eine Möglichkeit und solch eine Segen hätte gibt. Aber nun wäre so stark, wenn er traurig in seinen vier Wänden sich wieder alles zurechtrichten würde. Jetzt ist es eben gerade auf das Wort des heutigen Textes, das ihn dann erfreuen möchte, das ihn dann wohltun möchte. Der Berliner Bischof hat einmal gesagt, Sibelius, Christus hat mein Leben nicht leicht, aber reich gemacht. Und der Reichtum geht auch mit dir. Und wenn du ganz allein deinen Weg gehst, auch dann, der Reichtum ist nicht an Menschen gebunden. Paulus ist es ja, der uns diesen Brief geschrieben hat. Und wie heißt dort im ersten Kapitel? Christus ist der ganze Inhalt meines Lebens. Darum geht es, meine Lieben. Jesus muss das Thema, Jesus muss das Fundament, Jesus muss das Ziel deines Lebens werden. Dann kommst du auch im dunklen Tal zurecht, auch dann, wenn du ganz, ganz einsam bist. Und was hat uns in diesen Tagen doch, in diesen Versen des Philipperbriefes, alles an Dankbarkeit, an Vertrauen, an Geborgenheit, an Zufriedenheit, an Liebe entgegengeleuchtet. Wie wunderbar sind doch diese Verse. Und sie sind nicht an grünen Tisch geschrieben, nicht im Mombachtal, sondern im Toten lag er. Gefangenen wusste nicht, wie es ausgeht. Er ist ja dann der Märtyrertod des Armen. Ich habe es hier in diesen Versen, zeigt er, wie das Lebensprogramm eines echten Jüngers Jesu geprägt ist. Es sind, er ist ein Mensch der Freude, er ist ein Mensch der Liebe, er ist ein Mensch des Gebetes und er ist ein Mensch des Friedens. Diese vier Eigenschaften prägen ein Leben, das ganz aus Jesus heraus gelebt wird. Und schickt einmal ein Pastor Reiter aus Frankfurt über diese Verse eine Andacht. Und er hat die vier Eigenschaften unseres Christseins mit Glocken verglichen. Mit Glocken. Und dann sagt er, die erste und die wichtigste und die wertvollste Glocke ist die Glocke des Friedens. Das ist die Glocke, die ganz tief schwingt und ganz tief liegt. Und auf dieser Glocke des Friedens bauen sich die anderen drei Glocken auf. Frieden mit Gott. Frieden mit den Mitmenschen. Frieden mit dir selbst. Und dieses dreifache Friedensgebot geht es. Frieden mit Gott. Ich habe Ihnen ja das Bild von Verdun gezeigt. Dort 800.000 Deutsche und Franzosen im Kampf um die Masse gefallen. Und in diesem Denk- und Lernmal ist der Kreuzesbalken, der Lenkbalken. Das ist das alles Überstrahlende. etwa 20 Meter hoch, 4 Meter breit. Er machte Frieden durch sein Blut am Kreuz. Kolosser 1,20. Er ist unser Friede. Epheser 2, 14. Jesaja 53, uns allen bekannt. Er ist um unserer Missetat willen, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Frieden durch sein Kreuz. Und dieses Kreuz ist in der Ewigkeit verankert mit dem einen Pol und mit dem anderen. Dort, wo du deinen Alltag und ich meinen Alltag zu leben habe. Mitten in das Spannungsfeld deines Alltags hat Jesus sein Kreuz hineingestellt, um unter dem Kreuz dir das Gefangen sein zu schenken. Ich muss mich nicht mit mir und meinem So-Sein erquälen. Ich darf unter dem Kreuz stille werden. Ohne Verdienst, Römer 3, 24, 25, direkt aus seiner Gnade. Es ist das göttliche Angebot, das uns ganz persönlich gilt. Er ist unser Friede. Und Herr, lass mich immer wieder neu in das tiefe Danken finden. Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. Immer wieder mir ein Anliegen. Was wird heute alles referiert? Von einem Referat zum anderen. Kann man pilgern? Geschehen tut gar nichts. Gott hat nicht Referate. Gott hat gehandelt. Und zwar so gehandelt, dass wir es immer wieder vor Augen gestellt bekommen. Den Kreuzesbalken für dich und für mich. Was wäre mein Leben ohne dieses Kreuz? Und wie dankbar bin ich, wenn ich nach jedem Versagen, nach jedem Enttäuschtsein mich aufmachen darf. Ich habe in meinem Sprechzimmer das Bild vom Rembrandt, den verlorenen Sohn, gehabt. Über Jahre, jetzt hängt es im Wohnzimmer. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Nicht zum Rechtsanwalt, zum Staatsanwalt, da läuft ja alles hin. Nein, zum Vater. Und dort darf ich hingehen. Und dort darf ich das aussprechen, was mir los macht. Dort in Lukas 2, Ehe sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden. Das war die Botschaft, als das Kind in die Krippe geschenkt wurde. Euch ist heute der Heiland geboren. Und dann der greise Simeon, das Kind in den Armen. Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Haben deinen Heiland gesehen. Und im Betrachten dieses Kindes, in Stille werden über diesem Wunder der geoffenbarten Gottesliebe, geht das reise Simeon durch das Tor des Todes heim in die Herrlichkeit. Uns ist ein Kind geboren, Jesaja 9, Vers 5 und 6. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ist aus seiner Schulter und er heißt wunderbar Rat, das Feld, ewig Vater, Friede Fürst, Friede Fürst. Das ist das Kind in der Krippe. Er ist unser Friede. Und nun ist ja dort in Verdun der Querbalken nur angedeutet. Nichts ist so bedroht als der Friede, den Gott dir und mir schenken möchte. Weil der Satan ja unterwegs ist. Er schleicht umher, einmal wie ein brüllender Löwe und dann im Schafgewand, dass man ihn gar nicht erkennt. Dann kommen noch die frommen Worten, wie Gott bei Jesus, als er in der Wüste war, von Satan versucht. Herr, lass auf Frieden werden, dort, wo ich meinen Alltag zu leben habe. Lass ein Stück deines Friedens in unsere Ehe, in unsere Familie, in unseren Arbeitsraum, auf dem Mundbachsaal, auf der Händlertür. Herr, lass es uns geschenkt werden. Da steht vor mir jene Patientin im Advent. Herr Doktor, so kann es bei mir nicht Weihnachten werden. Da wird es interessiert. Herr Doktor, mit meiner Zimmerkollegin rede ich kein Fass mehr. Warum denn? Sie haben uns so gut verstanden. Dann kam eine Dissonanz. Kein Morgengruß, kein Abendgruß. Ich sehe drin, da bleibt sie draußen. Ich sehe drin, da bleibt sie draußen. Und jetzt höre ich jeden Tag Weihnachten, Freude, Friede, Liebe. Nein, das so geht's nicht. Ja, und was soll ich jetzt da? Was soll ich jetzt? Da geht's nur darum, dass ich jetzt rausgehen auf ihr Zimmer und um Entschuldigung bitten. Ja, Herr Doktor, sie hat doch angefangen und sie hat doch die größere Schuld. Da muss doch sie kommen. Jetzt geht's nicht darum, wer und wie. Jetzt geht's darum, ob bei dir Friede werden darf, ob bei dir Weihnachten werden darf. Da gibt's nur einen Weg. Sie gehen nach oben. Keine fünf Lügen. War sie wieder da? Herr Doktor, jetzt kann's Weihnachten werden. Wir haben uns beide umarmt und haben beide geweint. Jeder hat gewartet, bis der andere kommt und keiner hat angefangen. Das ist ja immer. Ich dachte, er sollte. So steht in 2. Könige 5. Dort, wo der Neumann zum Elisa kommt. Und der Neumann meint, der Elisa muss rauskommen, ihn betrachten mit seinem Aussatz, muss dann überlegen, was tue ich mit dem. Und jetzt kommt er nicht einmal raus, der soll runter an Jordan. Und dann sind die Gewässer daheim ja viel heilsamer. Und beinahe wäre er heimgezogen, als die anderen überreden ihn. Ich dachte, er sollte. So geht mir es oft auch. In meinem Alltag ist mir so ergangen. Wenn ich raus bin dann an meinen Arbeitsplatz, da müsste jetzt der Zettel liegen. Wie viel Fieber hat sie? Was ist los gewesen heute Nacht? Da lag wieder kein Zettel da. Und dann war schon die erste Runde verloren. Ich dachte, er sollte. Lass mich doch vorangehen. Lass mich nicht immer in meinem Wenn und Aber mich verbergen und mich dahinter verschanzen. Lass mich Brückenbauer sein. Pastor Bruns, der gesegnete Evangelist, hat immer in seinem Evangelisationsprogramm den Abend gehabt über das Vergeben. Hast du Vergebung? Kannst du vergeben? Kannst du um Verzeihung bitten? Kannst du das? Habe ich Vergebung? Kann ich vergeben? Kann ich um Vergebung bitten? Und die drei Dinge geht. Und dann hat uns unsere Schwester Gertrud so oft die Andacht gehalten. Aufgeben, Recht geben, vergeben. Das sind die Verkehrsregeln, wenn es daheim klappen soll. Ich muss meine Vorstellungen aufgeben können. Nicht, weil ich besser weiß. Und ich und ich und ich. Aufgeben. Und dem anderen Recht geben. Dem anderen Recht geben. Auch wenn man seine eigenen Vorstellungen ganz aufgibt dabei. Und wenn es schief gegangen ist, dann einander vergeben. Schwester Gertrud, eine befähigte Verkündigerin. Um 8 Uhr, um 9 Uhr war die Andacht. Herr Doktor, was nenne ich heute? Schwester Gertrud, wir brauchen wieder mal die Verkehrsregeln. Stimmt wieder nicht mehr bei uns. Die Verkehrsregeln, eben dann aufgeben, Recht geben, vergeben. Ach Herr, lass mich immer wieder neu den Weg des Vergebens gehen, den Weg des Verzeihens, und dann gib uns in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz ein von dir gesegnetes, echtes Miteinander. Er ist unser Friede. Und aus dieser Quelle des Friedens, die alles andere überstrahlt, darf ich dann meinen Weg gehen. Wilhelm Busch erzählte einmal, wie er mit einer Jugendfreizeit zusammen war, und einer der Jungs kommt zu ihm in seelsorgliches Gespräch mit seinen Problemen, die er als Junge hatte in der Reifung, und dann sagt ihm Busch, mit Jesus, mit Jesus. Und dann verabschiedet er die ganze Freizeit dort in Köln auf dem Hauptbahnhof. Die Jungs im Zug drin, und dann winkt einer immer so mit den zwei Fingern. Dann wusste er, der hat dich gegessen. Der hat dich, der möchte mir jetzt noch zeigen, aus dem fahrenden Zug, wie er jetzt heimfährt. Mit Jesus. Und wenn er dann in Entspannungen steht, oder wie wenn er dann allein in seinen vier Wänden steht, Jesus umgibt dich von allen Seiten und hält deine Hand über dir. Du bist geborgen. Auch wenn du nach außen noch so einsam bist, noch so allein. Ich sage immer, wir waren noch nie so eng beieinander wie heute, aber wir waren nie so einsam wie heute. Noch nie so einsam, weil jeder sich und seine Welt und sein eigenes Glück. Herr, gib uns dieses echte, von dir geschenkte Miteinander. Das habe ich als Bub, ich habe bei einem Bauern in den Sommerferien geholfen, ein Gemeinschaftsbruder. Die Frau war gestorben, ihre Tochter hatte den Hof gemacht, kleine Landwirtschaft, mit Kühen nicht mehr fortfahren, ohne Pult und nichts dergleichen. Und dann war, die beiden gingen ja beide zur Stunde, beide fromm. Aber die Tochter konnte zum Vater so böse sein, ach, konnte die böse sein. Dann habe ich das als Kind empfunden. Meine Lieben, ihre Kinder, ihre Enkelkinder empfinden sehr genau, wie sie miteinander umgehen. Nicht, was sie reden, sondern wie sie miteinander umgehen. Und wenn ihre Worte nicht mit dem übereinstimmen, was sie vorleben, dann ist es vorbei. Auf jeden Fall, ich habe oft gemeint, jetzt muss er einmal draufschlagen. So geht's nicht weiter. Und dann hat er, dieser Bruder, die Gebetsstunde gehalten in unserer Gemeinschaft. Ich saß am Harmonium als Buben, hab gespielt. Was hat er immer singen lassen? Aus Erbarmen nehme ich Armen, lässt der Mann singen, der ein Christsein mir vorlebt, an dem ich heute noch buchstabiere. Nach 60 Jahrzehnten buchstabiere ich heute noch das Christsein dieses schlichten, einfachen Bruders. Äußerlich unscheinbar. Aus Erbarmen. Wenn sie Tochter hätte singen lassen, dann hätte ich mit Freuden gespielt, weil die hätte es nötig gehabt, ne? Aber er hat singen lassen. Heute weiß ich warum. Heute weiß ich warum. Je älter ich werde, umso mehr erkenne ich mich mit meinen Schwachstellen und mit meinen Fehlern. Dann bleibt auch nur aus Erbarmen nämlich Armen. Und was liegt in dem wunderbaren Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit sind, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt, wenn die Last meiner Sünde mich drückt, Jesus das Lamm warf sie weit weg in die Ferne. Nun lebe ich in Christum, für Christum allein, sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried, Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Und dann der dritte Gedanke, Frieden mit mir selbst. Oh, meine Lieben,
Mancher kann sich nicht mal im Spiegel sehen. Wenn er sich im Spiegel sieht, dann ist er schon mit sich unzufrieden. Weil er nicht so aussieht, wie er meint, er sollte. Um attraktiv. Fassade ist ja alles heute. Das wissen Sie auch nicht. Fassade vorne, hinter, alles Fassade. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Herr, lass mich bereit sein, mich anzunehmen. Ganz bewusst mich anzunehmen. Mit den Höhen und den Tiefen, die du in mich hinein gedacht hast. Gott hat dich gedacht. Gott hat dich gewollt. Gott hat dich geschaffen. Und zwar mit dem Gewand, das er dir mit ins Leben gegeben hat. Lass mich annehmen, lass mich einverstanden sein und dann lass mich erfahren, wie du mich führst, bewahrst und segnest. Der jüdische Religionsphilosoph sagt, jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes in diese Welt hinein. So wie diese Blume ein Geschenk ist, so sind wir Geschenke Gottes, an denen man sich immer wieder neu freuen darf. Nehmt euch untereinander an. Aber zuerst muss ich mich selbst annehmen. Muss wissen um meine Schwachstellen, muss mich darunter beugen um meine Schwachstellen, aber darf dann erleben, ich bin mit Christus gekreuzigt. Darum lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn du mich kreuzigst, Herr, dann will ich einverstanden sein. Das kann schmerzvoll sein, aber Gott hat einen weisen Plan für dich. Ja, die Glocke des Friedens. Um die geht es. Und sie ist im Kreuz von Golgatha erklungen. Die zweite Glocke, die Glocke des Gebetes. Herr, lehre du uns beten. So steht in Lukas 11. Herr, lehre du uns beten. Die Jünger haben Jesus im Gebet gesehen. Er kam nach durchbeteter Nacht und dann stand er dort am Grab des Lazarus und dann stand er dort beim Blinden, dann stand er beim Lahmen und immer bevor etwas geschah, faltet er die Hände. Und sehen Sie, für mich auch ein ganz zentrales Anliegen in meinem jetzigen Abschnitt. Herr, lehre du mich beten. Ich will auch eine Bibelfreizeit nur übers Gebet halten. Das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Und da ist mir das kleine Büchlein Siebenzeller Verlag erschienen. Wie ich beten kann von Modersohn über das Vater Unser. Etwas ganz Wunderbares. Herr, lehre du mich beten. Und dann ist es der Bischof Sorg, der auch über dieses Gebet geschrieben hat. Wenn ihr aber betet. Ich bin ganz erstaunt, wie Gott mir gerade die zwei Bücher in die Hand, ohne dass ich es gesucht habe. Und nun sind mir die beiden Bücher so zum Segen. Hier schreibt Zeug, es wird so viel über Gott, aber wenig mit Gott geredet. Und wenn das Gebet verstummt, dann ist es wie wenn die Atmung im Körper versagt. Man kann beatmen eine Zeit lang, aber das ist ja dann kein Leben mehr, das künstlich beatmen, weil das hat ja seine ganz harten Grenzen. In solch einer Krise des Gebetes, in akuter Atemnot des Glaubens, leben wir heute. So sagt es Theo Sarg. Herr, lehre du uns beten. Und dann ist es ja alles, wie das ich schon genannt habe, vom Beten, von dem Gerhard Meyer sagt, er kennt kein besseres Buch übers Gebet als Herr, lehre du mich beten. Beten, er steht vor der Tür. Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wer auftut, zu dem will ich einkehren und das Abendmahl mit ihm halten. Die innigste Gemeinschaft will Gott dir und mir schenken, wenn wir auf die Knie gehen. Auf den Knien haben wir die größte Fernsicht, so sagt es wieder Theosaurus, weil dann unser Blick hineingreift bis in die Ewigkeit, bis ans andere Ufer, und wir dann auf einmal über die kleinen Dinge hinwegsehen können und nicht mehr bei all dem stehen bleiben, was eben uns nicht entspricht, wo wir es gerne anders hätten. Herr, lass du mich lernen, auf den Knien mit dir zu reden. Und sehen Sie, da ringe ich selber heute noch. Ich möchte noch ganz anders in die Gemeinschaft mit Jesus eintreten können, im Falten der Hände und im Hören auf das, was er mir sagt. Und das ist Muttersohn, der dann sagt, und wenn du gebetet hast, dann verharre in der Stille noch und höre bewusst, was jetzt Gott noch dir in die Stille hinein sagt. Und das innige Gebet ist ja dort im Garten Gethsemane gesprochen worden. Nicht mein, dein Wille, nicht meine Vorstellungen. Herr, was du für mich ersehen, das soll für mich heilsam sein. Und wenn meine alten Pläne ganz durchkreuzt werden, Herr, mach mich einverstanden. Lass mich ein Mensch werden, der in der Gemeinschaft mit dir erfährt, wie du führst, wie du bewahrst und wie du segnest. Psalm 23. Und ob ich schon wandere den fünften Tag, du bist bei mir und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. In wie viel Not hat mich der gnädige Gott über dir Flügel gebracht? Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Wehen ab? Was hilft es, dass wir alle Morgen besäufen unser Ungemacht? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Beten heißt, mit seiner Hilflosigkeit zum Vater gehen. Das heißt beten. So sagt dieser kluge Theologieprofessor. So schlicht, so einfach, sagt er. Und er war ja einer, der nicht mehr beten konnte, weil die liberale Theologie ihm alles genommen hat. Alles. Jahrelang nicht mehr gebetet. Dann wurde er der treueste Beter. Und dann sagt er, und wenn ich mich aufmache und zum Vater gehe, dann bin ich schon auf dem Weg des Glaubens. Ich meine immer, ich muss den Puls des Glaubens bei mir selber tasten können. Bringt gar nichts. Wenn ich mich aufmache und zum Vater gehe, dann bin ich auf dem Weg des Und dann kommt mir Gott entgegen in seiner ganzen Barmherzigkeit, wie es dort beim verlorenen Sohn getan hat. Zerlumpt, zerfetzt kommt er an, aller Vater umschließt ihn, neues Gewand, neue Schuhe, neuen Fingerreif. Er war tot, er ist wieder lebendig. So meint Gott, er wartet auf deinen Anruf. So sagt Halleluja. Gott wartet, bis wir ihn anrufen. Er ist immer empfangsbereit zu jeder Stunde des Tages und auch der Nacht. Und wenn wir dann in der Krankheitsnot, wie bei meiner Schwester im Krebs, in der letzten Phase, dann, ich kann nicht mehr beten, dann haben wir gar nichts mehr Worte. Ich bin dein Herr. Hilf du mir. Ich bin dein Herr. Hilf du mir. Das bin ich. Vater, erbarme dich meiner. Das bin ich. So weit kommt Gott uns in Jesus Christus entgegen. Und dann, Herr,
Lass die Glocke der Liebe erklingen. Lass die Glocke der Liebe erklingen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe. Man sollte meinen, dass es um dieses Gebot gerade in unseren Reihen bestens gestellt wäre. Auch wir wissen um Notsituationen. Wer wüsste es nicht? Jeder Mann wird dann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Und wie die Liebe Gottes aussieht in Jesus Christus, ist ja uns auch wieder von Paulus gesagt. Sie sucht nicht das Ihre, sie rechnet das Böse nicht zu, sie lässt sich nicht erbittern, sie freut sich nicht darunter. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, die Liebe höret nimmer auf. Das ist das Wort, das Gott dir und mir mitgibt für daheim, wenn wir heimkommen, dass wir diese Liebe dort leben. Hier im Mundbachtal liebst einander, das ist kein Problem. Durch eines verhört sich zum anderen. Daheim, da geht wieder etwas in einer anderen Ton ab. Und dann, Herr, dann gib mir diese Gnade. Und dann sage ich immer so gerne, das war das Programm meines ganzen Dienens auf der Himmelsruhe. 31. Dezember 1951, gewartet bei der Pfotenschwester, bis ich von den Haushältern empfangen wurde oben. Und dann las ich das Sprüchlein bei ihr auf dem Schreibtisch. Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn, dass ich nicht für mich auf der Erde bin, dass ich von der Liebe, von der ich lebe, lieben an andere Leute. War das Programm meines ganzen Dienstes in 50 Jahren aus der Hintergrund. Von der Liebe, von der ich lebe, lieben an andere, einmal im Wort, einmal im Handschlag, einmal in der Verordnung, in allen Variationen, immer die Liebe Jesu mit hineingenommen. Jeder wartet auf das Wort der Liebe. Die Frau daheim wartet, bis der Mann auch einmal das liebende, anerkennende Wort in Form des Wortes, in Form des Blumenstraußes, in Form irgendeiner Aufmerksamkeit ihr entgegenbringt, sie freut sich darüber. Und wenn ich dieses Gebot der Liebe auslebe, bin ich ganz nah beim Kreuz von Golgatha. Dann bin ich ganz in der Nähe meines Heilandes. Herr, lass auch in unseren Familien, in unseren Gemeinschaften dieses Gebot der Liebe immer wieder neu praktiziert werden, angewandt werden. Und Herr, dort, wo es am schwersten sein möchte, dort gibst du mir deine Gnade, weil ich aus mir heraus nicht kann. Nein, ich kann es nicht. Erinnere mich an Schwester Magdalena, sie hat in Holland evangelisiert, war bei einem Ehepaar, der einzige Sohn hat den Eltern unfassbares Leid zugefügt. Jahrelang wussten sie nicht von ihm. Und dann eines Tages kam die Nachricht. Er hat sich das Elternhaus besonnen und wollte noch einmal zurückkommen zu seinen Eltern und schreibt: Mutter, wenn ich kommen darf, der Zug fährt am Haus ans Garten vorbei, dann hängt ein Leintuch in den Garten, dass ich weiß, ich darf kommen, obwohl ich der Verirrte, der Sohn bin, der euch so unfassbar viel Leid zugefügt hat. Und dann erzählt Schwester Magdalene, die Mutter hat den ganzen Garten voll mit Leintüchern gehängt, dass der Junge weiß, ich darf heimkommen. Und wenn eure Kinder oder wenn unsere Kinder uns im modernen Leben notbereiten, die Tür immer offen, immer, immer und immer die Hand der Liebe den hinhalten. Immer das, die Jugend hat noch nie so schwer gehabt wie heute. Noch nie. Wir meinen, wir hätten es. Nein, die haben es heute noch viel schwerer. Weil nicht so schwer zu ertragen ist, als eine Reihe von guten Tagen. Das sagt schon der Volksmund. Und da liegt heute viel Not drinnen. Und deshalb, Herr, lauf uns gerade den Blick auf unsere lieben, prächtigen Kinder, Enkelkinder, immer im Gebot der Liebe leben und es ihnen vorreden. Sodass sie wissen, ich darf kommen. Und wenn ich mich noch so verirrt habe, die Eltern nehmen mich an und geben mir eine Chance. Und dann, Herr, lass auf die Glocke der Freude erklingen, die Glocke der Freude. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Mir ist es so wichtig, gerade in diesem Philipper, freut euch in dem Herrn alle Wege und euer Lindigkeit lasst kund allen Menschen und soll nicht, sondern in allen Dingen. Immer geht es um ein Ganzes. Nicht mit dem Kapitel, das Jesus und für das muss und nein, Gott meint immer in der umfassenden Einheit. Freut euch dem Herrn alle Wege. Und einmal sage ich euch, freut euch. Mir hat Bruder Pflaum zu meinem 17. Geburtstag gerade dieses Wort in Holz hinein graviert geschenkt. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Freut euch in dem Herrn auf allen euren Wegen. Und wenn es durch dunkle Tal geht, freut euch im Herrn, am Herrn und freut euch auf den Herrn. Darum geht es. Darum geht es. Wir waren auf der Insel Mainau mit den Kindern. Wir waren noch klein. Über Schaffhausen fuhren wir zurück. Mein Patenonkel, der Jonaprediger, hochbetagt, 87. Sonst, wenn wir kamen, haben wir über seine Kreislaufstörung gesprochen. All die Leute haben immer Schwindel. Und den Husten haben sie auch immer, gehört alles dazu. Dann wollte er noch wissen, politisch, was in Deutschland los ist. An dem Samstag ging alles ganz anders. Wir saßen am Tisch versammelt, Fenster war offen, die Glocken läuteten Sonntag an, die Tante steht da und er war nicht da. Auf einmal kommt er, bringt dieses Büchlein mit, ich weiß, ob Sie es kennen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ein Zwiegespräch, Daniel Schäfer, Paul Gerhardt. Paul Gerhardt antwortet auf alle Fragen, die Daniel Schäfer stellt, mit einem seiner Liedverse. Der Weg von Paul Gerhardt war ja sehr, sehr schwer. Mit 12 Jahren den Vater verloren, mit 14 die Mutter verloren, nach 14-jähriger Ehe die Frau verloren, an TBC gestorben, von 5 Kindern 4 gestorben. Und dann die Frage, wie kannst du dich trotzdem noch freuen, nach all den Schweren? Und dann Paul Gerhardt, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Immer wieder ist es das Lied, das er in der Gemeinschaft mit Gott geschenkt bekam, das er weiter gab. Und mein Patenonkel hat ja seine Frau verloren, mit 28 Jahren, die Tochter meiner Großmutter, nach der dritten Entbindung. Deshalb war er sicher auch mit Paul Gerhardt so verbunden, weil vieles Schwere, das verbindet ja einen mit den anderen. Und nun gab er mir, als ich etwa 50 war, dieses Büchlein. Und das ist das Programm meines Feierabends. Die Freude am Herrn, im Herrn, auf dem Herrn. Das ist unsere Stärke. Nicht unsere Leistungen, nicht das, was wir alles, nein, Herr, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Und diese Glocken wünsche ich von ganzem Herzen, dass sie bei Ihnen daheim, ob sie ganz allein sind, ob sie im Spannungsfeld leben oder in der besten Harmonie, dass diese vier Glocken immer wieder erklingen. Die Glocke des Friedens, die Glocke des Gebetes,
die Glocke der Liebe und die alles überstrahlende Glocke der Freude. Und dann gibt es ein ganz getrostes Wandern an der Hand unseres Vaters. Weil wir wissen, es kann mir nicht geschehen, als was mir heilsam ist, was Gott für mich hat eingesehen. Ja, Herr, gib uns diese Gnade des getrosten Wanderns an deiner Hand. Von allen Seiten umgibst du mich. Dieses Wort habe ich vor wenig Wochen erlebt. Ich hatte an diesem Tag die Karte einige Male verteilt, war auf dem Weg zu einer lieben tollen Schwester, um dort mit ihr zusammen bei zwei Depressive ist ja immer einer, für den das Leben nichts mehr bedeutet. Sinnlos, wertlos. Um 2 Uhr haben wir uns vereinbart, hinter Bechhofen, also in der Nähe von Gunzenhausen. Ich wollte pünktlich sein, war bis Bechhofen, noch 2 Kilometer bis zum Ort, wo die Schwester wohnt. Ich komme an eine Wegkreuzung, schaue nach links, da ist das Schild, geradeaus. Von rechts kommt ein Omnibus und der ist auch nicht bewandert, schaut auf die gleiche Wegmarkierung. Er schaut nach rechts, sieht etwas von links, ich schaue nach links, sehe etwas von rechts. Und auf einmal knallt und ich sitze auf dem Omnibus drauf mit meinem Auto. Dreht nach rechts, mitgedreht. Er steigt aus, ganz allein, ich steige aus, ganz allein. Mein Auto kaputt, total schade. Wir geben einander die Hand. Von allen Seiten umgibst du mich. Herr, dieses Wort habe ich in diesen Augenblicken erlebt. So geht Gott mit dir, aber auch mit mir. Ich konnte es nicht fassen. Ich sehe kein Omnibus. Ich war völlig aus der Linie schild, obwohl ich ganz pünktlich bin, wohl, aber ich war ja auf der Hauptstraße, und er übersieht das Stoppschild. Der Omnibusfahrer übersieht das Stoppschild. So müssen wir zusammenkommen. So müssen wir zusammenkommen. Etwas Wunderbares, wenn man sich in der Geborgenheit Gottes wissen darf. Ich steige aus, da haben Sie keinen Schock. Schock, ich habe nichts, mir fällt nichts, mir tut nichts weh. Auto kaputt, natürlich. Und er genauso, ihm auch nicht. Wenn uns die Hand gereicht, ich habe um Verzeihung gebeten, Polizei kam, als alles vorbei war, mein Auto wurde abgeschleppt, hat mich dann die Polizei mitgenommen ins nächste Dorf zu der lieben kleinen Schwester, die ja auf mich wartet. Ich wusste, sie hat ein Auto, fährt mich an. Ja, meine Lieben, das sind dann Erlebnisse, die gehen mit uns. Und da bleibt uns immer nur, Herr, ich danke dir für deine Barmherzigkeit. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Und dann wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge. Ich weiß, ich muss langsamer fahren. War immer ein schneller Autofahrer und tut mir schwer. Aber jetzt weiß ich, Gott hat mir noch einmal das Leben geschenkt. Noch einmal. Als Dr. Linke mein Auto sah, konnte es nicht fassen, dass mir nichts passiert ist. Gar nichts passiert ist. Ja, Gott möchte sie so behüten, wie es bei mir getan hat. Und dann, dass dieses Erleben der Tage der Stille uns begleiten, wir wissen, dass wir eine Ewigkeitshoffnung haben. Für mich etwas vom Größten gewesen in diesen Tagen. Ich darf wissen, geborgen für Zeit und Ewigkeit, nicht am Horizont stehen bleiben. Hoffen heißt, durch den Horizont hindurchschauen, ins andere, ans andere Ufer. Und dann, Herr, lass dieses Glockenspiel des Friedens
des Gebetes, der Liebe, der Freude mir, uns allen geschenkt werden. Was meinen Sie, wie die anderen sich wohlfühlen, wenn die Glocken so harmonisch klingen? Das gibt ein von Gott gesegnetes Miteinander zu seiner Verherrlichung. Darum geht's. Jetzt, was werden die Lieben sagen, wenn wir heimkommen?